NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Claudia Dammann, guten Abend. Bis 19 Uhr informieren wir Sie unter anderem über folgende Themen. Wie starb Michael Jackson? Klar ist, Gewalt als Todesursache hat die Polizei nach der Autopsie des Leichnams ausgeschlossen. Die Union streitet weiter über Sinn und Unsinn einer Erhöhung der Mehrwertsteuer. Das Versandhaus Quelle steckt offenbar noch tiefer in finanziellen Schwierigkeiten als bislang bekannt. Am kommenden Dienstag ziehen die im Irak stationierten US-Truppen aus den Städten im Land ab. Welche Zukunft erwartet die Menschen im Irak nach diesem Tag? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser Kommentar. Und wir berichten über die wichtigsten Sportereignisse an diesem Wochenende. Nach dem Tod des King of Pop Michael Jackson sind die genauen Umstände noch unklar. Die Polizei in Los Angeles will bei ihren Ermittlungen noch Jacksons Leibarzt vernehmen. Eine erste Obduktion von Michael Jacksons Leichnam hat nach Angaben der Gerichtsmediziner keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung ergeben. Die genaue Todesursache wird aber voraussichtlich erst nach einer toxikologischen Analyse in 4 bis 6 Wochen vorliegen. Nach dem überraschenden Tod des Megastars droht nun ein Streit um sein Erbe. Informationen dazu aus Los Angeles von Jan Tussing.
Tag 3 nach dem Tod Michael Jacksons beginnt mit vielen ungelösten Fragen. Die drehen sich um das Erbe und das Schicksal der 3 Kinder des Popstars. Prince Michael Jr. und Paris Michael Catherine haben Deborah Rowe als gemeinsame Mutter. Schon in den 80ern wuchs die Freundschaft zwischen dem King of Pop und der Krankenschwester, die über lange Jahre Michaels Gebrechen pflegte. Während seiner History-Welttournee 1995 in Australien wurde klar, dass Deborah Rowe ein Kind des Popstars erwartete und auf Drängen von Michaels Mutter wurde geheiratet. Nach der Scheidung 1999 wurde Deborah Rowe eine große Summe gezahlt, damit sie auf das Sorgerecht verzichtet.
The court always maintains jurisdiction, that is the power to decide. What is in the best interest of minor children?
Nun aber wird deutlich, dass das Gericht in letzter Instanz entscheiden wird, was gut und im Interesse der minderjährigen Kinder ist. So Rechtsanwältin Gloria Allred. Michael Jackson hatte angedeutet, dass alle 3 Kinder der Frau gegeben werden sollen, die auch schon ihn großgezogen hat, sein Kindermädchen. Aber ist das schriftlich festgehalten, fragen die Angehörigen. Selbst wenn, seine Entscheidung ist nicht bindend, noch schwieriger wird aber die Entscheidung um das Schicksal des jüngsten Kindes, Prince Michael Jackson II., auch Blanket genannt. Er wurde im Jahr 2002 durch eine Leihmutter geboren. Die Identität der Frau wurde aber nie bekannt.
As to the youngest child has a mother whose name has never been disclosed. It's not Debbie Rowe. And we don't know whether that mother.
Es ist noch nicht klar, ob die unbekannte Mutter ihr Sorgerecht komplett abgetreten hat, so die Rechtsanwältin Gloria Allred. Aber sie betont, Kinder seien keine Dinge, die man besitzt und die man einfach weggeben kann, nur weil es so im Testament steht. Wer bekommt also die Kinder? Jacksons Mutter Catherine hat sich schon bereit erklärt, die Kinder aufzunehmen und zu versorgen. Aber letzten Endes entscheidet auch darüber das Gericht.
Can be indicated by the decedent.
Der Verstorbene kann eine Präferenz angeben und diesem Willen wird besondere Bedeutung beigemessen. Aber es ist nicht endgültig und auch nicht bindend.
But it is not at all conclusive. It is not binding on the court.
Es könnte in Kürze also zu einem Sorgerechtsstreit kommen, denn verbunden mit dem Schicksal der Kinder ist auch das verbleibende Vermögen des King of Pop. Noch 1993 wurde es auf $600 Millionen geschätzt. Das war vor dem Gerichtsprozess. Inzwischen gehen aber viele Beobachter davon aus, dass Michael Jackson mit rund $200 Millionen verschuldet war. Klar ist also, für die Kinder wird die Zukunft viel Unsicherheit bringen.
Viele ungeklärte Fragen nach dem Tod von Michael Jackson. Jan Tussing berichtete aus Los Angeles. Kurz vor der Verabschiedung ihres gemeinsamen Bundestagswahlprogramms am morgigen Sonntag haben die Spitzen von CDU und CSU eine Erhöhung der Mehrwertsteuer erneut kategorisch ausgeschlossen. Dennoch geht die Steuerdebatte innerhalb und auch außerhalb der Union munter weiter, wie Anja Günther aus Berlin berichtet.
Bundeskanzlerin Angela Merkel will einen Schlussstrich unter die aktuelle Debatte ziehen. Die Mehrwertsteuer zu erhöhen wäre wachstumsfeindlich und sozial ungerecht, sagte Merkel der Bild am Sonntag. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer nach der Bundestagswahl wird es mit mir nicht geben, so die CDU-Vorsitzende. Merkel ergänzte im Fernsehsender N24.
Es ist in der Wirtschaftskrise absurd, sich mit diesen Fragen zu befassen.
Mit diesen Fragen hatte sich vor allem Baden-Württembergs Ministerpräsident Günther Oettinger von der CDU befasst und vorgeschlagen, den reduzierten Mehrwertsteuersatz, der unter anderem für Lebensmittel gilt, von derzeit 7% auf 9,5% anzuheben. Unionsintern sorgten Oettingers Gedankenspiele für Ärger, denn CDU und CSU schließen in ihrem Wahlprogramm Steuererhöhungen aus. CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla sagte im Deutschlandradio, die Union habe sich für Steuerentlastungen in der kommenden Legislaturperiode entschieden, werde sich aber nicht auf ein konkretes Datum festlegen.
Wir sagen definitiv, in der nächsten Legislaturperiode gibt es zwei Schritte zur Abschwächung und Reduzierung der kalten Progression in einem Umfang von insgesamt 15 Milliarden Euro. Und über die Zeitpunkte, das werden wir uns genau ansehen, wie die Einnahmeseite des Staates sich in den nächsten Jahren entwickelt.
Die kalte Progression, das ist eine schleichende Steuererhöhung. Und die müsse künftig verhindert werden, erklärte Angela Merkel in ihrer aktuellen Internet-Videobotschaft. Den in der Wirtschaftskrise eingeschlagenen Weg werde man daher weitergehen.
Seit April wirken die Steuererleichterungen. Wir haben den Grundfreibetrag erhöht, den Eingangssteuersatz gesenkt und den Tarifverlauf gerechter gemacht. Das heißt, etwas getan, damit nicht durch die Hintertür, durch die kalte Progression immer weiter die Steuern quasi erhöht werden. Und im nächsten Jahr werden wir diesen Kurs fortsetzen.
SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier prophezeite der Union, sie werde für ihre Wahlversprechen bei der Bundestagswahl am 27. September einen hohen Preis zahlen. Grünen-Fraktionschefin Renate Künast sagte NDR Info, das Unionswahlprogramm sei das Papier nicht wert.
Die CDU hat eine Wundertüte formuliert, bei der allen alles versprochen wird. Wahr ist jetzt aber, die CDU will eigentlich alles. Steuern rauf, Steuern runter oder auch beides gleichzeitig. Dem kann man nicht trauen und da ist keine Zukunft drin.
Kritik kam auch vom Wunschkoalitionspartner der Union, von den Liberalen. FDP-Generalsekretär Dirk Niebel nannte das Wahlprogramm von CDU und CSU einen unbestimmten politischen Gemischtwarenladen. Und Merkels Machtwort im Unionssteuerstreit? Noch scheint es nicht richtig zu wirken. Denn ihr Parteikollege, Sachsen-Anhaltsministerpräsident Wolfgang Böhmer, sprach sich heute für eine Anhebung des Spitzensteuersatzes aus.
Anja Günther zum anhaltenden Steuerstreit in der Union. Das insolvente Versandhaus Quelle steckt in noch größeren Schwierigkeiten als ohnehin schon bekannt. Seit fast 3 Wochen muss das Unternehmen bereits ohne eigene finanzielle Mittel auskommen, weil es sein letztes Geld wenige Stunden vor dem Insolvenzantrag Anfang Juni an den Mutterkonzern Arcandor überwiesen hat. Ein entsprechender Bericht der Süddeutschen Zeitung ist von einem Arcandor-Sprecher bestätigt worden. Weitere Einzelheiten von Karl-Felix Scheele in Nürnberg.
Die bunte Warenwelt im Quelle-Kaufhaus in Nürnberg, gleich unter dem nach allen Seiten weit sichtbaren Quelle-Turm, vermag heute nicht jeden Kunden glücklich zu machen. Zu betrübt wären viele, wenn das Traditionsversandhaus pleite ginge. Auch unter den Mitarbeitern auf den 3 Verkaufsetagen im Quelle-Kaufhaus herrscht Ratlosigkeit. Ein Mitarbeiter macht seinem Bauchgefühl auf der Straße vor dem Kaufhaus Luft.
Es gibt doch dieses Bild von dem Esel, der vor einen Karren gespannt wird und ihm Mori bevors Maul gehalten wird, damit der Esel auch den Karren zieht. Wir sind bildlich gesprochen die Esel. Wir ziehen den Karren, wir halten das Geschäft am Laufen. Und die Morib ist bildlich gesprochen die fehlenden Millionen, die wir kriegen sollen. Wir haben die vor Augen, aber wir kommen nicht dran. Aber wir halten trotzdem den Betrieb am Laufen. So komme ich mir momentan vor. Die Kunden halten uns die Treue, aber langsam kommen da wenige Kunden.
Eine Einschätzung, die Quelle Gesamtbetriebsrat Ernst Sindel nicht teilen möchte. Quelle würde hohe Zuwächse im Online-Geschäft verzeichnen. 40% der Bestellungen kämen bereits über das Internet. Aber auch dieses Geschäft sei gefährdet, sagt Sindel, wenn sich die Entscheidung über den Bundesanteil am Massekredit weiter verzögert.
Jede weitere Verzögerung dient dazu, dass der Kunde verunsichert wird, dass unser Geschäftsbetrieb sehr schwer aufrechtzuerhalten ist, das stimmt. Aber das wäre doch die Chance gewesen und ist nach wie vor die Chance, den Massekredit jetzt schnellstens zu genehmigen.
Auch Bayerns Finanzminister Fahren schon, hegt noch Hoffnung auf einen Kredit und schiebt den schwarzen Peter an den Bundesfinanzminister weiter. Per Steinbrück würde auf dem Rücken der Quelle-Mitarbeiter, nach Quelle-Angaben geht es um 10.000 Stellen, parteitaktische Spielchen treiben. Nur weil Wirtschaftsminister zu Guttenberg sich bei der Opel-Rettung gesperrt hatte, verzögere Steinbrück nun die Rettung von Quelle, sagte Fahren schon in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Der SPD-Bundespolitiker Ludwig Stiegler antwortete auf diesen Vorwurf am Nachmittag in Nürnberg so.
Es ist ärgerlich, dass die CSU doppelzüngig arbeitet, aber ich habe schon den Eindruck, dass die Belegschaften und die Menschen das schon kapieren, wenn der Guttenberg Hü und der Seehofer Hotz sagt, es ist erkennbar der Versuch, dass Horst Seehofer sich auf Kosten des Bundes als Retter feiern lassen will, ohne selber da wirklich was dazu zu leisten.
Horst Seehofer seinerseits forderte im fränkischen Heroldsberg ein Machtwort der Bundeskanzlerin im Fall Quelle.
Ich fordere die Kanzlerin auf, dass sie dafür sorgt, dass am Montag eine positive Entscheidung für Quelle gefällt wird. Denn die Menschen dort haben den Anspruch auf eine Chance in der Insolvenz.
Dass Insolvenzverwaltung, bayerische Staatsregierung und der Bundesfinanzminister lediglich einen anderen Wissensstand über die Liquidität von Quelle haben, vermutet hingegen Quelle-Gesamtbetriebsrat Ernst Sindel als Grund für die neuerlichen Spekulationen um eine Quelle-Pleite.
Ich kann mir das nur so vorstellen, dass das unter Umständen aus einem Gutachten hervorgeht, das ich nicht kenne, von PwC, das der Finanzminister nochmal angefordert hat.
Auf dieses Gutachten der Firma PricewaterhouseCoopers wollen sich nun Bundesfinanz- und Bundeswirtschaftsministerium in ihren weiteren Beratungen stützen. Bis spätestens Dienstag soll über den Bundesanteil am Massekredit für Quelle entschieden sein.
Karl-Felix Scheele berichtete über die Krise beim Versandhandel Quelle. Nach monatelangen Verhandlungen hat das US-Repräsentantenhaus mit knapper Mehrheit einem Gesetz zum Klimaschutz zugestimmt. Die Vorlage schreibt für die Vereinigten Staaten erstmals eine Verringerung klimaschädlicher Treibhausgase vor. Die Gesetzesvorlage muss noch mindestens eine entscheidende Hürde nehmen. Der US-Senat muss darüber beraten und hier haben die Republikaner, die das Gesetz ablehnen, die Mehrheit. Zu den deutschen Reaktionen auf das geplante amerikanische Umweltgesetz Oliver Günther.
Für die USA historisch, für den Klimaschutz insgesamt aber zu wenig. So das Urteil von SPD-Bundesumweltminister Sigmar Gabriel in der ARD. Die USA blieben mit ihren Klimaschutzzielen nicht nur hinter den Vorgaben der Klimaforschung zurück. Die USA seien auch deutlich weniger ehrgeizig als die Europäische Union und Deutschland. Auch im Hinblick auf das für Dezember geplante neue internationale Klimaschutzabkommen ist Gabriel wenig optimistisch. Wenn die USA beim Klimaschutz nicht zu mehr bereit seien, würden auch andere Länder zurückhaltend bleiben, wie zum Beispiel Russland, Japan oder Kanada. Zuversichtlicher zeigt sich Ex-Umweltminister Jürgen Trittin von den Grünen. Der US-Klimabeschluss sei ein riesiger Schritt. Damit seien die Chancen für ein neues internationales Klimaschutzabkommen erheblich gestiegen, so Trittin in der ARD. Die USA hätten zum ersten Mal beschlossen, die klimaschädlichen Treibhausgase überhaupt zu begrenzen. Das bedeute eine wirkliche Wende, so Trittin wörtlich. Das US-Repräsentantenhaus hat beschlossen, dass die USA bis zum Jahr 2020 den Ausstoß von CO2-Gasen um 17% senken gegenüber dem Jahr 2005. US-Präsident Obama sprach im Anschluss von einem historischen Beschluss.
Oliver Günther über die deutschen Reaktionen auf das amerikanische Umweltgesetz. Die US-Regierung erwägt offenbar eine Verordnung, um eine kleine Zahl von Guantanamo-Gefangenen auf unbestimmte Zeit weiter in Haft lassen zu können. Eine Entscheidung sei aber noch nicht getroffen, verlautete aus dem Weißen Haus. Einzelheiten dazu von Rüdiger Paulert in Washington.
Ein Teil der Häftlinge in Guantanamo solle ohne Gerichtsverfahren für immer hinter Schloss und Riegel verschwinden. Dies berichtet die angesehene Zeitung Washington Post und beruft sich dabei auf Quellen aus dem Weißen Haus. Mit dieser drastischen Kehrtwende wolle Präsident Obama die Behauptung seines Vorgängers Bush übernehmen, der immer wieder betont hatte, dass unter Kriegsrecht eine dauerhafte Gefangenschaft Einzelner ohne ordentliches Gerichtsverfahren möglich sei. Sollte sich Obama wirklich für diesen Weg entscheiden, würde er eine amtliche Verfügung erlassen. Damit umginge er den Kongress und benötigte seine Zustimmung für eine solche Regelung nicht. Obama sehe sich zu einem solchen Vorgehen gezwungen, heißt es weiter in der Zeitung, da er sonst keine schnelle Einigung mit dem Kongress über die Schließung Guantanamos bis Ende Januar nächsten Jahres erzielen könnte. Bisher zeigen die Abgeordneten keine Bereitschaft, auch nur einen einzigen der Guantanamo-Häftlinge in die USA zu lassen. Deshalb blockieren sie die von Obama für die Schließung Guantanamos geforderten gut 80 Millionen Dollar und wollen erst ein umfassendes Konzept für den Verbleib der Häftlinge sehen. 11 Häftlinge in Guantanamo kamen bereits seit Obamas Amtsantritt frei. Ein weiterer beging Selbstmord und einer wurde für ein Gerichtsverfahren nach New York gebracht. 229 Häftlinge sind zurzeit noch im Lager. Etwa die Hälfte davon werde bald vor einem ordentlichen Gericht angeklagt oder freigelassen, heißt es in Washington. Die andere Hälfte aber sei besonders problematisch, da man die Betroffenen weiterhin für sehr gefährlich halte und sie weder vor einem Bundesgericht in den USA noch vor eine Militärkommission stellen könne. In vielen Fällen seien die Beweise, die gegen sie sprechen, geheim, stammten von einem ausländischen Geheimdienst oder die Geständnisse wurden unter Folter erzwungen. Frustriert heiße es im amerikanischen Justizministerium, so die Washington Post, jetzt haben wir mehrere Monate intensive Untersuchungen durchgeführt und kommen nun zum selben Ergebnis wie die Bush-Regierung.
Aus Washington war dies Rüdiger Paulert. Auch zwei Wochen nach der Präsidentschaftswahl im Iran ist die angeblich erfolgte Wiederwahl von Amtsinhaber Ahmadinejad noch immer nicht offiziell bestätigt. Der Wächterrat hat nun einen neuen Vorschlag zur Lösung der Krise im Land gemacht. Es soll demnach ein Sonderkomitee gebildet werden, um einen Teil der Ergebnisse der Präsidentschaftswahl vom 12. Juni zu überprüfen. Weitere Informationen von Kilian Pfeffer.
Iran hat die Forderung der G8, der führenden Industriestaaten und Russlands, die Menschenrechte zu achten, scharf zurückgewiesen. Das meldet die staatliche iranische Nachrichtenagentur ISNA. Die G8-Stellungnahme sei eine Einmischung in innere Angelegenheiten und voreilig, sagte demnach ein Sprecher des iranischen Außenamtes. Die G8-Minister hatten gestern im italienischen Triest an die iranische Führung appelliert, nach einer friedlichen Lösung der Krise zu suchen. Der iranische Präsident Ahmadinejad sagte in Richtung des amerikanischen Präsidenten Obama, die neue iranische Regierung würde dem Westen entschiedener und machtvoller begegnen. Hinter den Kulissen in Iran scheinen weiter Machtkämpfe stattzufinden. Darauf deuten die widersprüchlichen Meldungen der vergangenen Tage hin. Gestern Abend hatte die Nachrichtenagentur ISNA gemeldet, der Wächterrat des Landes wolle jetzt doch eine Sonderkommission einrichten. Sie solle 10% der abgegebenen Stimmen bei der Präsidentschaftswahl neu auszählen. Gestern Morgen allerdings hatte ein Sprecher des Wächterrates noch gesagt, bei der umstrittenen Präsidentenwahl habe es definitiv keinen Betrug gegeben. Die Präsidentenwahl sei die sauberste gewesen, die es je gegeben habe. Inzwischen hat sich auch der sogenannte Schlichterrat geäußert. Er vermittelt gewöhnlich in Streitfällen zwischen dem Wächterrat und dem Parlament. Der Schlichterrat hat die Kandidaten der Opposition aufgefordert, mit der geplanten Sonderkommission zu kooperieren. Das meldet die Nachrichtenagentur AFP. Die Oppositionskandidaten Mousawi und Karoubi sollten diese Gelegenheit nutzen, um ihre Dokumente für eine vollständige und genaue Untersuchung vorzulegen. Die beiden haben sich noch nicht dazu geäußert. Der dritte unterlegene Präsidentschaftskandidat Rezai hat sich schon bereit erklärt, an der Sonderkommission teilzunehmen. Auf den Straßen von Teheran ist es heute weitgehend ruhig geblieben.
Kilian Pfeffer berichtet über die aktuelle Lage im Iran. Ende der politischen Sprachlosigkeit zwischen der NATO und Russland. Auf der griechischen Insel Korfu sind heute die NATO-Außenminister mit ihrem russischen Kollegen Lavrov zusammengekommen. Dieses Treffen ist das erste seit dem Kaukasuskrieg im August 2008. Aus Korfu meldet sich Silke Hasselmann.
Er habe zu oft das Vorlesen vorbereiteter Reden erlebt, nicht aber eine offene Diskussion miteinander, so Frank-Walter Steinmeier, ohne Namen nennen zu wollen. Doch so viel machte er klar. Der Bundesaußenminister will sich dafür einsetzen, dass sich der neu aufgelegte NATO-Russland-Rat in diesem Punkt bessert. Gelegenheit dazu haben Steinmeier und seine Amtskollegen seit dem frühen Nachmittag in Korfu, wo sie nach einem Jahr der Funkstille die Gespräche über eine stärkere Einbindung Russlands in NATO-Aktionen ebenso aufgenommen haben wie über die Lage in Georgien. Am Vormittag hatte es einige bilaterale Gespräche mit Amtskollegen aus Serbien, Kanada und Norwegen gegeben. Auch mit der gastgebenden Außenministerin Griechenlands traf sich Steinmeier zu einem kurzen Vier-Augen-Gespräch und lobte sie für die vorzügliche Wahl des malerisch gelegenen Veranstaltungsortes, vor allem aber für den Erfolg, bei allen Animositäten zwischen den Nationen den NATO-Russland-Rat organisiert zu haben. Von ihm werden keine förmlichen Beschlüsse erwartet, wohl aber deutliche Signale dafür, dass Russland und die NATO sowie die EU-Militäreinheiten künftig stärker zusammenarbeiten werden, im Mittelmeerraum ebenso wie gegen Piraterie am Horn von Afrika.
Silke Hasselmann berichtete über das Treffen des NATO-Russland-Rats. Derzeit sind noch rund 134.000 amerikanische Soldaten im Irak stationiert. Der kommende Dienstag ist nach einer Anordnung des irakischen Ministerpräsidenten al-Maliki ein offizieller Feiertag. Denn bis zum 30. Juni sollen sich sämtliche US-Soldaten in ihre Stützpunkte außerhalb der irakischen Städte zurückziehen. Wenige Tage vor diesem Abzug der US-Truppen sind die Spannungen im Land nach einer Serie tödlicher Bombenanschläge deutlich gewachsen. Was erwartet die Menschen im Irak nach dem kommenden Dienstag? Dazu ein Kommentar von Felix de Kuveland.
Es ist eine Nagelprobe. Jetzt muss die irakische Regierung beweisen, dass sie das Heft in der Hand hat. Und die Extremisten werden viel daran setzen, genau das zu widerlegen. Die Extremisten, das heißt vor allem Al-Qaida und ihre Unterstützer im Irak. Tatsache ist, die Grundprobleme des Landes sind weiter ungelöst. Was geschieht mit den sunnitischen Kämpfern der Sahwa-Miliz? Sie war von den USA finanziert worden, um Al-Qaida aus dem Land zu jagen, mit beachtlichem Erfolg. Ein Teil der Milizionäre, vielleicht 20%, wird in die Sicherheitskräfte übernommen. Was werden die anderen tun? unkalkulierbar. Wird es friedliche Lösungen geben im Streit um die Provinzgrenzen, vor allem zwischen Kurden und Arabern? Wird die sunnitische Minderheit, die unter Saddam so einflussreich war, die Dominanz der Schiiten akzeptieren? Wie wird sich der Nachbar Iran verhalten? Was passiert, wenn eine größere Zahl der schätzungsweise 4 Millionen Flüchtlinge in ihre Heimatgebiete zurückkehren will, in Häuser, in denen inzwischen andere Menschen leben? Prognosen sind schwierig. Man darf sich nicht von Augenblickseindrücken täuschen lassen. Der gegenwärtige Zeitpunkt, in dem der Abzug für jedermann sichtbar beginnt, ist wenig aussagekräftig. Gerade weil beide Seiten, wenn man es einmal auf die Seiten Regierung und Aufständische reduzieren will, jetzt ihre Version unter Beweis stellen wollen. Es ist auf einmal wieder genau das, wovon die Amerikaner beim Einmarsch 2003 ständig geredet haben, ohne es damals zu praktizieren. Ein Ringen der USA und der Regierung in Bagdad um Hearts and Minds, um das Vertrauen der irakischen Bevölkerung, um ihren Glauben an die Stabilisierung. Klar ist, der Irak steht heute besser da als vor 2 Jahren. Die Amerikaner haben ihre Wiederaufbauprogramme erweitert. Sie setzen stärker denn je auf Dialog im Irak. Massiv haben sie in Ausbildung und Ausrüstung der irakischen Sicherheitskräfte investiert. Sie haben, wenn auch spät, versucht, die sunnitische Minderheit in den neuen Irak zu integrieren. Ob das alles reichen wird, die Probleme friedlich zu lösen, weiß niemand. Nicht einmal die Iraker selbst wissen das. Erst die kommenden Monate werden zeigen, wohin die Reise geht.
Das war ein Kommentar von Felix de Kuveland für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Bundespräsident Horst Köhler hat heute der ungarischen Bevölkerung für ihren Beitrag zum Fall des Eisernen Vorhangs vor 20 Jahren gedankt. Über den Festakt im Budapester Parlament berichtet Jörg Paas.
Die ungarische Solidarität und Hilfe bleibt uns Deutschen unvergesslich. Mit diesen Worten hatte Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl im Dezember 89 in Budapest dem ungarischen Volk für die mutige Entscheidung gedankt, die ungarische Westgrenze für Deutsche aus der DDR zu öffnen. Und auch Bundespräsident Horst Köhler stellte diesen Satz an den Anfang seiner Rede.
Ich will diesen Dank heute hier im ungarischen Parlament erneuern und bekräftigen. Ich danke im Namen aller Deutschen dem ungarischen Volk für das Signal von 1989, für seinen Mut und seine Solidarität mit den ostdeutschen Flüchtlingen.
Das für die Gedenkfeier gewählte Datum bezog sich auf einen symbolischen Akt genau vor 20 Jahren, für den die Akteure seinerzeit mühsam ein Stück Stacheldrahtzaun suchen mussten. Denn die ungarischen Grenztruppen hatten schon 7 Wochen zuvor damit begonnen, die Sperranlagen an der Grenze zu Österreich abzubauen. Doch das erschien offenbar zunächst so unglaublich, dass die Weltöffentlichkeit nicht weiter davon Notiz nahm. Dabei war Ungarn im Sommer 89 längst aus jahrzehntelanger politischer Erstarrung erwacht. Die Reformkommunisten hatten Oppositionsparteien zugelassen und verhandelten erstmals über freie Wahlen. Alles, so gut es ging, abgestimmt mit Michail Gorbatschow, dem Staats- und Parteichef in Moskau. Eine Gratwanderung, wie der Bundespräsident in seiner Rede hervorhob.
Mit Mut und Klugheit haben die Ungarn in ihrem Vaterland die Bastionen des alten Denkens ausgehöhlt. Die Parteinomenklatura wurde entmachtet und Schritt für Schritt wurde erprobt, wie weit die sowjetische Führung den Wandel dulden und damit ermutigen würde. Es war die politische Krönung dieser Leistung, als am 27. Juni 1989 der ungarische Außenminister Gyula Horn gemeinsam mit seinem österreichischen Amtskollegen Alois Mock den Stacheldrahtzaun an der ungarisch-österreichischen Grenze durchtrennte.
Dem symbolischen Akt folgte 10 Wochen später der Beschluss der Regierung in Budapest, Zehntausende ungeduldig wartende DDR-Bürger frei nach Österreich ausreisen zu lassen. Der Fall der Berliner Mauer und die deutsche Wiedervereinigung wurden dadurch mit eingeleitet. Der Bundespräsident verband in seiner Rede die Erinnerung an 1989 mit einem flammenden Appell für Europa. Die wiedergewonnene Einheit hätten die Deutschen stets auch als Teil der Einigung Europas verstanden. Heute stecke die politische Öffentlichkeit immer noch in den Kinderschuhen. Es gebe viele Baustellen, viel Raum für Verbesserungen. Anstrengungen von allen Bürgern seien gefordert.
Soweit der Beitrag von Jörg Paas aus Budapest. Kurzer Rückblick. Ende Januar hat Papst Benedikt XVI. Die Exkommunikation von 4 Bischöfen der erzkonservativen Pius-Bruderschaft aufgehoben, um sie damit in die Gemeinschaft der katholischen Kirche zurückzuholen. Die Reaktion der Pius-Brüder in Deutschland auf dieses Entgegenkommen des Papstes konnte man heute sehr gut bei einer Messe in Zeitzkofen bei Regensburg beobachten. Gänzlich unbeeindruckt von der anhaltenden Kritik der deutschen Bischöfe hat die umstrittene Pius-Bruderschaft dort 3 neue Priester geweiht. Aus Zeitzkofen meldet sich Birgit Fürst.
Allen Prunk der katholischen Kirche entfalteten die Priester der Pius-Bruderschaft heute bei ihrer Priesterweihe. Goldene Gewänder, feierliche Orgelklänge, Gebete ausschließlich in lateinischer Sprache. 4,5 Stunden dauerte die Weihe, die der Vatikan noch in der vergangenen Woche als unrechtmäßig bezeichnet hatte. Gleich zu Beginn verteidigte der Leiter des Priesterseminars in Zeitzkofen, Stefan Frey, die umstrittene Weihe.
Es gibt eine Krise des Glaubens in der Kirche und eine Krise des Priestertums. Es gibt eine Notsituation. Weil wir die Kirche lieben, ist es für uns eine Gewissenspflicht, unsere Priesterausbildung nach den Maßstäben der 2000-jährigen Tradition fortzusetzen, die mit der Priesterweihe ihren krönenden Abschluss findet.
Die Amtskirche ist für die konservativen Pius-Brüder in der Krise, weil sie zu sehr verweltlicht und verweichlicht ist. Die Priesterbruderschaft St. Pius X. sieht sich selbst als einzige Retterin des wahren Glaubens. Andere Religionen hält sie für falsch und nur konservativer Katholizismus führt zum Heil. Wer beispielsweise die Sonntagsmesse schwänzt, begeht eine schwere Sünde, so die Pius-Brüder. Bei einer Pressekonferenz nach der Weihe sagte Bischof Bernard Füllet:
Das Problem der Kirche, das sind die Bischöfe, die Priester und Universitäten, sie ist voll von Häresien.
Bisher wurde die kleine Splittergruppe der Pius-Brüder innerhalb der Kirche geduldet. Papst Benedikt hat sogar im Januar die Exkommunikation ihrer 4 Bischöfe aufgehoben. Fast zeitgleich wurde aber ein Interview des Pius-Bruderschaftsbischofs Richard Williamson veröffentlicht, in dem er den Holocaust leugnete. Dieser Bischof ist jetzt seiner Ämter enthoben. In der Pressekonferenz heute nach der Weihe sagte Bischof Bernard Füllet:
Wir sind eine religiöse Gesellschaft, nicht eine politische. Wegen unseren konservativen Positionen haben immer Leute von der politischen rechten Seite versucht, sich da einzumischen. Aber ich habe mir immer abgegrenzt. Warum? Weil wir sind da, um Seelen zu retten.
Zur umstrittenen Priesterweihe waren heute fast 2000 Anhänger der Pius-Brüder aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz gekommen.
Birgit Fürst berichtete aus Zeitzkofen. Und damit kommen wir zum Sport an diesem Wochenende. Im für die Sportart Tennis hohen Alter von 31 Jahren hat Tommy Haas heute in Wimbledon einen wichtigen Sieg errungen. Er steht nun zum 2. Mal in seiner Karriere dort im Achtelfinale. Frage an meine Kollegin Nicole Seifert. Wie schwierig war dieses Match für Tommy Haas?
Ja, zumindest war es kein Spaziergang, denn Tommy Haas gewann gegen Marin Cilic aus Kroatien im 5. unentscheidenden Satz mit 10-8. Die Partie musste gestern beim Stand von 6-6 im 5. Satz wegen Dunkelheit auf heute verschoben werden. Im Achtelfinale trifft Tommy Haas nun auf Igor Andreev aus Russland. Philipp Petschner ist in der 3. Runde dagegen ausgeschieden. Petschner verlor gegen Leighton Hewitt aus Australien in 3 Sätzen. Auch Sabine Lisicki ist in der 3. Runde gegen Svetlana Kuznetsova ausgeschieden. Bei den deutschen Schwimmmeisterschaften in Berlin sind die Athleten auch am 4. Tag weiter auf Rekordkurs. Britta Steffen unterbot im Finale über 100 Meter Freistil ihren eigenen Weltrekord. Paul Biedermann schwamm deutsche Rekorde über 100 und 400 Meter Freistil. Und über 100 Meter Brust blieben 3 Schwimmer als erste Deutsche überhaupt unter einer Minute. Die deutschen U21-Fußballer haben nach dem EM-Halbfinalsieg gestern gegen Italien heute ihr neues Quartier in Malmö bezogen. Hier bereitet sich die Mannschaft auf das Finale am kommenden Montag gegen England vor. Thorsten Ahles mit Einzelheiten.
An Tag 1 in Malmö steht für die Stammkräfte Pflege, für die Ersatzspieler eine leichte Trainingseinheit auf dem Programm. Personell kann Horst Rubesch beim Finale wohl fast aus dem Vollen schöpfen. Kapitän Sami Khedira soll bis Montag wieder fit sein und auch die Verletzung von Marco Marin aus dem Halbfinale ist nicht so schwerwiegend. Damit fehlt lediglich Aschkan Dejaga nach seiner 2. gelben Karte.
Und das war's vom Sport.
Ja, vielen Dank, Nicole Seifert. Damit geht auch das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info zu Ende. Das Team der Sendung wünscht Ihnen noch einen schönen Samstagabend. Danke für Ihr Interesse, sagt Claudia Dammann.